Берлину наши казаки. Казакен, казакен, фарен, фарен durch Berlin, unsere Kasaken. Ich weiß, dass in Deutschland dass dieses Wort Held, es ist etwas seltsam. Aber trotzdem, im Ersten Weltkrieg und andere Kriege waren Helden. Und sie werden so genannt, in jedes Land.
Wolgograd, das frühere Stalingrad. Vor einem Krankenhaus für Veteranen sitzen alte Menschen an langen Tischen. Tarnnetze schützen sie vor der Sonne. Es gibt Kascha, Graupenbrei, dazu Gurken und Wodka. Der Tag des Sieges. Ein Feiertag in Russland. Der Tag des Sieges in Moskau. Soldaten marschieren über den Roten Platz an der Staatsspitze vorbei. Panzer, Geschütze, Langstreckenraketen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist auch heute noch die pompöseste Feier in Russland. Einmal im Jahr ehrt Russland die Veteranen mit Blumen, Kränzen, Orden. In den 90er Jahren war das ein wenig abgeflaut. Seit Putin an der Macht ist, werden viele Traditionen aus der Sowjetunion wieder gepflegt, sagt der Historiker Ivan Kurilla.
Он пытается использовать войну прежде всего, как мне видится, прежде всего как такую символическую вселенную, объединяющую действительно.
Путин versucht, den Krieg als Symbol für die Einigung des Volkes zu nutzen. Es gibt im letzten Jahrhundert sonst einfach nichts Gemeinsames. Okay, es gab die große Oktoberrevolution 1917, aber über die gehen die Meinungen heute stark auseinander. Der Zweite Weltkrieg dagegen, der große Vaterländische Krieg und der Sieg über das faschistische Deutschland bleiben im Zentrum der Narrativen, im Zentrum der Aufmerksamkeit der Bevölkerung, als das Wichtigste, was mit dem Land im 20. Jahrhundert passiert ist.
Nach den Jahren des Zusammenbruchs und der Krise in den 90ern knüpft Putin an dieses Altbekannte an, an die Symbole einer vermeintlich stabileren Zeit, zumindest einer ruhigeren.
Путин очень внимателен к символам был с самого начала, вот в отличие от Ельцина, который как бы внимания не обращал.
Für Putin sind Symbole sehr wichtig. Im Unterschied zu Jelzin, der Symbolen überhaupt keine Beachtung geschenkt hat. Putin ist nach Wolgograd gekommen, gleich nachdem er im Jahr 2000 Premierminister wurde. Es war eine seiner ersten Reisen. Und in seinem Auftritt rief er dazu auf, die Achtung der Vergangenheit des Landes wiederherzustellen. Während seiner Präsidentschaft hat er Wolgograd viele Male besucht. Entweder im Februar, zum Gedenktag des Endes der Schlacht von Stalingrad, oder Anfang Mai, zum Tag des Sieges. So hat er das immer gemacht.
Zum 70. Jahrestag des Endes der Schlacht um Stalingrad wurde Wolgograd kurzerhand zurückbenannt. Längst gibt es eine Initiative der Veteranen, Wolgograd dauerhaft wieder Stalingrad zu nennen, weil doch jeder wisse, was in Stalingrad passiert ist, niemand jedoch Wolgograd kenne. Ohne Namen keine Heldentaten, so die Argumentation der Veteranen. Vor dem Veteranenheim am Stadtrand von Wolgograd sind junge Leute mit einem LKW und einer Feldküche aus dem Zweiten Weltkrieg vorgefahren. Sie tragen Uniformen und Karabiner, schwenken rote Fahnen. Sie sehen aus, als hätten sie gerade fröhlich den Reichstag erobert, ganz wie im Propagandafilm. Einer von ihnen ist Anatoli Atamov.
Wir werden oft für Schauspieler gehalten, aber wir sind keine Schauspieler. Wir mögen es einfach, die Geschichte wieder entstehen zu lassen. Wir wurden gebeten, hierher zu kommen, vielleicht weil es einfach hübsch aussieht.
Anatoli Atamov und sein Bruder Anton sind in Wolgograd geboren. Anton arbeitet im Museum der Verhaftung von Generalfeldmarschall Paulus. Das ist im Keller des zentralen Kaufhauses, direkt hinter der Kinderabteilung. Der Raum ist der Originalschauplatz. Im ehemaligen Stalingrad sind die Spuren des Krieges allgegenwärtig.
Unser Schwerpunkt ist Inszenierungen, zum Beispiel historische Ereignisse, zum Beispiel Paulus, wie Paulus gefangen genommen wurde. Das inszenieren wir.
Anton spielt den Übersetzer. Wir haben wirklich lange nach einem Darsteller für Paulus gesucht. Jetzt haben wir jemanden, der sogar ein bisschen was auf Deutsch sagen kann. Vorher hatten wir einen, der konnte keine zwei Wörter Deutsch. Das ist ja auch schwer. Wir haben Bilder davon, wie es damals aussah. Und das eröffnet auch Möglichkeiten. Hier wollten einige Leute die Geschichte umschreiben. Das waren Veteranen, die behaupteten, an der Gefangennahme von Paulus teilgenommen zu haben. Gegen die wurde sogar geklagt.
Reenactment, das Nachspielen historischer Ereignisse, ist ein Weg, die Erinnerung von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Generationswechsel sind für das kollektive Gedächtnis von enormer Bedeutung. In Russland gibt es die Institution des Veteranen und sie spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Veteran kann als kollektive Vaterfigur gesehen werden, dessen Lebensweg vom jungen Soldaten zum Veteranen ihm Autorität verleiht. Sein Leben bekommt Sinn, das Sterben sowieso. Der Veteran ist ein feststehender Begriff. Familiär ist so ein alter Mensch ein Kulminationspunkt. Die Familie ist der Ort, an den der Krieg mit seinen Leiden verlagert wird. Individuelle Erinnerung ist quasi eingelagert und damit der öffentlichen Debatte entzogen. Dadurch kann der jeweiligen Geschichtspropaganda kein individuelles Erleben entgegengesetzt werden. Die positive, ruhmreiche Vergangenheit bleibt unwidersprochen.
Дорогие ветераны, в этот торжественный день праздником вас пришли поздравить курсанты Академии Министерства внутренних дел. Встречаем!
Ein paar Mädchen in bunten Kleidern springen auf die Ladefläche des LKW. Sie schwenken ein rotes Banner, posieren. Auf der Tanzfläche schwenken derweil junge Männer in alten Uniformen, ergraute Veteraninnen.
Mein Bruder und ich haben bereits als Kinder Soldaten gespielt. Und dann haben wir richtige Drehbücher geschrieben. Wir wollten das so nachstellen, wie es war. Als wir größer wurden, kamen seine und meine Mitschüler dazu. Wir haben Dialoge nachgestellt und dann haben wir beschlossen, nach dem Buch »Der Sohn des Regiments« von Valentin Kataev einen kleinen Film zu drehen. Wir waren da so 15 Jahre alt. Wir haben uns da richtig hineinversetzt, haben Uniformen genäht, haben uns in die Geschichte vertieft. Vorher haben wir nur irgendwelche grauen Kostüme getragen, die für nichts standen. Wir hatten ja auch selbst keine Ahnung. Jetzt wissen wir Bescheid, bis ins Detail. Nehmen wir zum Beispiel die Stiefel. Die Deutschen hatten 32 Nägel. Wir wissen das alles. Mein Bruder näht, ich helfe auch und Stück für Stück. Später haben wir dann noch einen eigenen Film gemacht. Mein Bruder hat das Drehbuch geschrieben.
In Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, sorgten die Kinder für ihre ganz eigene Traumabewältigung. Sie spielten die Schlacht nach, wie Kinder es in ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg taten. Nur hatten sie in Russland echte Waffen. Sie gingen einfach auf die Felder und nahmen sich, was dort herumlag und teils heute noch dort liegt. Immer noch findet man Gebeine der Gefallenen. In der Sowjetunion wurden Kriegstote oft nicht begraben. Die Felder wurden bestellt, die Knochen auseinandergefahren. Der Schlüssel zum heutigen Geschichtsverständnis in Russland ist in den 70er Jahren zu finden, in der Brezhnev-Zeit. In dieser Zeit wurde die Zahl der sogenannten Heldenstädte nahezu verdoppelt. Den Titel Heldenstadt erhielten Orte, die sich im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht besonders hervorgetan haben. Brezhnev ließ überall ewige Flammen erstrahlen, Kriegsdenkmäler wurden errichtet und eingeweiht, Filme gedreht. Der Krieg, vor allem der Sieg, verdrängte die Oktoberrevolution als wichtigstes historisches Ereignis.
Wir sehen die Stadt Petrograd im Jahre 1917, sehen den Matrosen und Soldat schießen und vorangehen. Im Museum von Wladimir Iljitsch Lenin von Sergei Michalkow.
Jedes Kind, das in der Sowjetunion zur Schule ging, bekam feierlich dieses Heftchen überreicht.
Den Kindern über Wladimir Iljitsch Lenin, Erzählungen und Verse.
All children love Lenin and this story about Lenin when he was young. It was still Soviet Union. Alle Kinder lieben Lenin und die Geschichten aus der Zeit, als er jung war. Das war noch in der Sowjetunion. Als Lenin ein kleiner Junge mit Locken war, lief auch er in Filzstiefelchen durch den Schnee.
Tanja ist 25, Chemikerin in Sibirien. Lenin wurde in der Sowjetunion zur Ikone gemacht. Lenin war unfehlbares Genie und ist auch heute noch allgegenwärtig. Straßen sind nach ihm benannt und Plätze. Lenin-Denkmäler stehen in fast jeder Stadt. Mosaike mit seinem Konterfei sind an vielen Orten zu sehen. Das wirkt.
Ich betrachte Lenin mit großer Achtung.
Wassili, 25, ist Mathematiker in Sibirien. Derzeit schreibt er an seiner Doktorarbeit.
Bis heute kann man in vielen Wohnungen diese riesigen Bände mit seinen Werken finden. Einige bewahren sie in ausgedienten Kühlschränken auf.
Lenin selbst liegt immer noch im Mausoleum in Moskau. Der Rote Platz. Kopfsteinpflaster. Die Sonne spiegelt sich im roten Marmor des Lenin-Mausoleums. Rote Zinnen, Türme, Sowjetsterne, der Kreml. An der Kremlmauer steht eine lange Schlange. Besuchszeit bei Lenin. Taschen und jede Art von Aufnahmegerät oder gar Kameras muss man abgeben. Dann geht es durch einen Metalldetektor die Kremlmauer entlang. Roter Backstein, in die Mauer eingelassene Grabplatten. Dahinter die Asche der Revolutionäre und Helden. Georgi Schukow, der Marschall, der Berlin befreit hat, liegt hier ebenso wie William Dudley Haywood, der US-Gewerkschaftler, oder Clara Zetkin, die deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin. 114 Urnengräber insgesamt. Sperrgitter führen zum Eingang des Mausoleums. Im Eingang ein Soldat, große platte Mütze, ernster Blick. Der Besuch wird kein Spaß. Mütze ab, Kaugummi raus, Hände aus den Taschen. Nicht reden, nicht nebeneinander, nicht anhalten. Der Soldat weist mit der Hand nach links, ein paar Stufen runter. Die Leiche liegt im Keller. Es ist schummrig, Frischhaltetemperatur. Der nächste Soldat, er weist nach rechts. Da, der Schneewittchensarg. Indirekt ausgeleuchtet, Lenin, wie man ihn kennt. Spitzbart, Anzug, Krawatte, wächserner Teint. Seit fast 90 Jahren der gleiche Anblick. Das Werk von Balsamikern. Dafür, dass die Leiche auch künftig nicht zerfällt, sorgt Jewgeni Mischin.
Der Körper Lenins ist hervorragend erhalten. Viele sagen ja, das wäre künstlich, aber das ist nicht so. Diese Technik wurde schon zur Balsamierung anderer Körper in anderen Ländern angewandt.
Die Wissenschaftler haben den Leichnam in den Jahren nach Lenins Tod mehrfach auseinandergenommen, besonders sein Gehirn. Akribisch suchten sie dort nach dem Schlüssel zum Kommunismus oder wenigstens nach einem Nachweis für das Genie des Revolutionsführers. Wieder ein Soldat, ein paar Stufen hoch und schon ist man wieder draußen. Und dann geht die Geisterbahn richtig los. Die Nekropole an der Kremlmauer, der Ehrenfriedhof der Sowjetunion. Gräber von Massenmördern, Diktatoren, geschmückt mit ihren Büsten. Stalin, Dschedzinski, Brezhnev, Andropow und Tschernjenko. 12 Einzelgräber sind es. Dazu noch 15 Gemeinschaftsgräber voller Bolschewiki. Im ersten, aus dem Revolutionsjahr 1917, liegen allein 238 Revolutionskämpfer.
Es ist unmenschlich. Wir sind nicht Nordkorea und auch nicht das alte Ägypten. Und die Ägypter haben damals aus den Mumien der Pharaonen keine Touristenattraktionen gemacht. Es ist unverständlich, weshalb wir mit staatlichen Geldern die Ikone einer überholten Ideologie finanzieren.
Sagte Wladimir Mjedinski, Russlands Kulturminister, im letzten Jahr. Er sorgte damit für Aufregungen. Haben wir keine anderen Probleme, fragten sich viele Russen. Der Erhalt des einstigen Revolutionsführers kostet mehr als 1 Million Euro im Jahr. Der Minister möchte das Mausoleum zum Museum machen, Eintritt nehmen und mit den Gespenstern der Vergangenheit Geld verdienen. Er ist damit vorerst gescheitert. Die Pläne, Lenin zu beerdigen, sind nicht neu. Doch die Debatten werden immer nachdrücklicher. In Umfragen sprach sich erstmals eine Mehrheit der Russen dafür aus, den Revolutionsführer der Erde zu übergeben. Kulturminister Mirdinski wusste also, dass er den Nerv der Mehrheit treffen würde. Zu viel war allerdings die Forderung eines Historikers, die Schriften Lenins auf Extremismus zu überprüfen. Von Hexenjagd war die Rede. Besonders die Kommunistische Partei protestierte, immerhin die zweitstärkste politische Kraft in Russland. Vor den Russen liegt viel Arbeit. Es gibt in Russland bisher keine breite kritische Aufarbeitung der Heldentaten, weder der Bolschewiki um Lenin während der Revolution, noch der Verbrechen der Stalinzeit und im Zweiten Weltkrieg. Auch die Zeit danach ist nicht aufgearbeitet. Und es sieht so aus, als würde sich daran vorerst nichts ändern. Eine Diskussion im russischen Fernsehen. Es geht um die Beerdigung Lenins.
Der Rote Platz ist kein Museum. Er ist das symbolische Zentrum Russlands. Und im Zentrum dieses Zentrums liegt ein Mensch, der, wie Majakowski sagt, auch jetzt lebendiger ist als alle Lebenden.
Juri Pivovarov von der Russischen Akademie der Wissenschaften.
Und dort liegen seine Mitstreiter, Stalin, Dzerzhinsky und andere. Diese Leute haben das schlimmste, terroristischste, antirussische Regime geschaffen. Wenn wir sie ertragen, solidarisieren wir uns mit ihnen. Für mich sind das Mörder. Ich solidarisiere mich aber mit denen, die gelitten haben, mit dem russischen Volk. Damit wir uns vorwärts bewegen, damit wir uns von diesem Schrecken befreien, den wir durchlebt haben, müssen wir diesen Friedhof abräumen. Aber wir müssen das demokratisch machen. Vielleicht mit einem Referendum, vielleicht mit einem Parlamentsbeschluss. Aber auf keinen Fall mit einer anonymen Entscheidung irgendwelcher höheren Regierungsinstanzen.
Es wird eine Zeit geben, da die Wissenschaftler Lenin, Stalin und die Zeit der Sowjetunion als eine der besten Phasen menschlichen Zusammenlebens bezeichnen werden. Heute frisst das Kapital nicht nur unsere Kindheit, das erbarmungslose Kapital frisst auch unsere Perspektiven.
Der aufgebrachte Mann heißt Valeri Raschkin und ist Duma-Abgeordneter der Kommunistischen Partei.
Viele Historiker hassen Lenin und unsere Revolutionshelden. Wenn man aber die Epoche des Sozialismus mit der des Kapitalismus vergleicht.
Auch der streitbare Regisseur und Journalist Alexei Nevzorow ist eingeladen, sich im Fernsehstudio zu Lenin zu äußern.
Wir brauchen kein Referendum. Wir brauchen einen vernünftigen Alkoholtest und Polizisten, die die Minister vor ihren Auftritten daraufhin prüfen, ob sie nüchtern sind. Wie kann ein Minister aus heiterem Himmel beschließen, dass man aus diesem Museum ein weltbekanntes Exponat herausnimmt?
Lenin selbst wollte keinen Personenkult. Seine Familie wehrte sich gegen seine Einbalsamierung. Es war Stalin, der sich schließlich durchgesetzt hat. Er ließ zunächst einen hölzernen Verschlag um den verstorbenen Revolutionsführer errichten, später dann ein Holzhaus. Das Mausoleum, wie wir es heute kennen, gibt es seit Anfang der 30er Jahre. Mit dem großen Vaterländischen Krieg erscheint seit der Brezhnev-Zeit auch Stalin wieder in einem positiven Licht. Terror, Deportationen und Straflager, die Hungersnöte, das alles wird relativiert durch den Sieg. 5. März, Moskau, der Rote Platz. Etwa 300 meist ältere Leute sammeln sich hinter einer roten Flagge mit Hammer und Sichel. Die meisten von ihnen tragen rote Nelken. Der 5. März ist Stalins Todestag. Sie habe den ganzen Tag geweint, erzählt die alte Frau ihrem Begleiter. Sie liebe Stalin so sehr. An seinem Todestag sei alles anders geworden. Jemand steckt die rote Fahne in den Schnee. Nelken stapeln sich. Eine Frau trägt eine Ikone, darauf Stalin mit Heiligenschein. Der Gipfel der Geschichtsklitterung ist, Stalin als Retter der orthodoxen Kirche zu preisen. Das ist kein Massenphänomen, kommt aber immer wieder vor.
Laut einer Umfrage des als unabhängig geltenden Levada-Instituts glauben 49% der befragten Russen, der Diktator Stalin habe eine positive Rolle in der russischen Geschichte gespielt.
Und das, obwohl 55% seinen Tod mit dem Ende des Terrors in Verbindung bringen und mit der Befreiung Unschuldiger.
Annähernd 20%,
also ein Fünftel der befragten Russen,
sind der Ansicht, sein Tod sei der Verlust eines großen Führers und Lehrers gewesen.
Stalin im Stadtbild. Es ist nicht nur die Büste an der Kremlmauer. In der Metrostation Kurskaja ist seit neuestem ein Stalin-Zitat aus der alten Hymne der Sowjetunion wieder freigelegt.
Durch die Schrecken schien uns die Sonne der Freiheit, und Lenin der Große erleuchtete uns den Weg. Uns erzog Stalin. Zur Treue zum Volk, zu Arbeit und Heldentaten regte er uns an.
Die Familie meiner Großmutter wurde von Sibirien, wo sie reich waren, weil sie viel gearbeitet hatten. Sie wurden in den fernen Osten verbannt, nach Chita, und sie haben alles verloren. Aber Stalin war ein Symbol. Und er ist immer noch ein Symbol.
Tanja stellt Fragen und findet keine Antworten mehr. Viele wissen nicht mal, wie man Fragen stellt. Darum geht es im Theaterstück Enkelkinder im Sacharow-Zentrum in Moskau. Die Aufführung von Enkelkinder ist ein wenig angelegt wie eine Gruppentherapie. Zuschauer und Schauspieler sitzen in einem Kreis. Kostüme gibt es nicht. Auch die Zuschauer könnten etwas erzählen, tun es aber nicht.
Wenn ich meiner Tochter von unserer Familie erzähle, ist es meistens schwierig. Von alleine fragt sie nie was. Und ich sage dann zum Beispiel, weißt du eigentlich, was in unserer Familie los war? Mein Großvater, der dein Urgroßvater war, hat, auch wenn es dich jetzt nicht besonders interessiert, naja, nicht direkt Leute umgebracht, aber er hat sie dahin verfrachtet, wo längst nicht alle überlebt haben. Klar, die Tochter wird blass. Aber bisher hat sie weder einen emotionalen noch einen intellektuellen Zugang. Vielleicht, und das wäre hart, aber es würde mich nicht wundern, vielleicht wird das wirklich vererbt. Selbstverständlich nicht übers Erbgut, aber durch die Erziehung. Diese Abwesenheit des Bedürfnisses, Fragen zu stellen.
Das Stück Enkelkinder versucht, das Schweigen zu durchbrechen.
Wer mein Urgroßvater war, habe ich im Großen und Ganzen erst erfahren, nachdem mein Vater gestorben war. Dieses Thema war tabu, besonders für meinen Vater. Er war eine Mauer, die keine Informationen durchließ, die er für gefährlich hielt. Ich sollte nicht wissen, dass mein Urgroßvater beim KGB war. Ich sollte nicht wissen, dass mein Vater an der KGB-Hochschule studiert hat.
Die meisten Täter der Stalin-Zeit sind tot. Die der späteren Sowjetunion leben noch. Und doch werden kaum Fragen gestellt. Immer wieder kreisen die Texte um das Problem, den geliebten Eltern und Großeltern unangenehme Fragen zu stellen, den eigenen Kindern die schreckliche Wahrheit über ihre Vorfahren mitzuteilen.
Mein Vater hat seine gesamte Kindheit auf dieser sogenannten Datscha verbracht. Für ihn war das alles völlig normal. Sein Vater war Teil dieses Systems. Aber ich habe die Sowjetunion, Stalin, Stalinismus, dieses ganze ekelhafte System, ich habe das als etwas Feindliches wahrgenommen. Und weiter war das einfach Logik, die mich verstehen ließ, Lagerleiter zu sein, das ist überhaupt nicht gut.
Einer der Zuschauer ist der freiberufliche Computerspezialist Andrei Skulf. Er nimmt am Ende all seinen Mut zusammen und erzählt, dass beide Großväter seiner Frau erschossen wurden, sein eigener Opa lange als vermeintlicher Spion im Lager saß.
Wenn du mit anderen redest, kommen oft ganz zufällig unglaubliche Dinge heraus. Zum Beispiel, dass jemand für den KGB gearbeitet hat, wie ein Freund von mir. Er war aber nur bei der Auslandsaufklärung. Die haben eine weiße Weste, die haben nichts Politisches gemacht. Aber es kommt auch vor, dass die eigenen Verwandten beim KGB waren. Ein Verwandter meiner Frau zum Beispiel.
Quellen sind oft nicht zugänglich. In Russland wurde zum Beispiel nie ein Lustrationsgesetz verabschiedet. Denn das hätte Staatsdiener auf eine eventuelle Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst überprüft und vom Dienst suspendiert. Die Chance dazu ist wahrscheinlich für immer verpasst. Geschweige denn, dass Täter zur Verantwortung gezogen wurden. Auch die Öffnung der Akten des KGB und seiner Vorläufer in der Zeit der sowjetischen Diktatur scheint für immer illusorisch. Nach einer kurzen Zeit in den 90er Jahren ist der Geheimdienst wieder fest im Sattel, deckt die Täter, verschließt die Archive. Verstärkt wird das dadurch, dass mit Wladimir Putin ein Offizier des KGB an der Spitze des Landes steht. Auch privat wissen viele Leute nicht, wie sie den Tätern begegnen sollen. Wissen kann gefährlich sein, war es immer. Und öffentlich zu diskutieren sowieso, sagt Regisseur Mikhail Kaluski.
Die Leute, die hierher ins Sacharow-Zentrum kommen, führen diese Diskussion seit langem. Es gibt aber Millionen Menschen, die meinen, es gäbe überhaupt keinen Bedarf an dieser Diskussion. Wir wollen, dass Moskauer Schüler herkommen.
Das allgemeine gesellschaftliche Klima und die Gehirnwäsche durch das Staatsfernsehen stehen dem entgegen. Die Massenmedien verbreiten, dass Russland von Feinden umgeben sei und sich schützen müsse gegen Fremde. Fast verzweifelt klingt ein Aufruf der Menschenrechtsorganisation Memorial aus dem Jahr 2008. Darin heißt es:
Statt ehrlichem Bemühen, die Geschichte des 20. Jahrhunderts in ihrer ganzen Tragik und Tragweite aufzuarbeiten, statt einer ernsthaften Auseinandersetzung des Landes mit der sowjetischen Vergangenheit, erleben wir hier, wie der sowjetische patriotische Großmachtmythos, nur leicht verändert, wieder aufersteht. Ein Mythos, der die Geschichte unseres Landes als eine Abfolge ruhmreicher, heroischer Leistungen sieht. In diesem Mythos ist weder Platz für Schuld noch für Verantwortung, noch auch nur für die Anerkennung der Tragödie. Aus Heroismus und Aufopferung aber erwächst keine staatsbürgerliche Verantwortung.
Die Folgen sind längst spürbar, sagt der Historiker Ivan Kurilla.
Jedes Gespräch über Rationalismus, über Alternativen, über diejenigen, die vielleicht ehrlich versucht haben, Russland von den Bolschewiken zu befreien, geht nicht. Solche Leute gelten heute als Verräter, ohne jede Zwischentöne. Es gibt grundsätzlich kein Verständnis für ihre Motive. Viele Themen, die in der Perestroika hochgekommen sind, sind jetzt aus dem Diskurs verschwunden. Jede Doppeldeutigkeit. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass jetzt ein Roman geschrieben wird wie Bykovs Rasputin in der Perestroika. Da geht es um einen Deserteur. Das ist jetzt schwer vorstellbar, weil der Krieg jetzt geradezu in Bronze gegossen wird, sodass jede Alternative zu dem heroischen Verhalten in der Öffentlichkeit auf Abwehr stoßen würde.
Die überkommenen Geschichtsbilder, derer sich Russland seit der Putin-Zeit bedient, schützen nicht nur die Täter der damaligen Zeit, sie einen auch viele Russen, indem sie eine geschlossene Linie der Unfreiheit fortsetzen, dabei aber dem Einzelnen die Selbstsicherheit des Kollektivs vermitteln. Diese Mentalität zu überwinden, ist eine große Herausforderung für die russische Gesellschaft, wenn es zu einer Demokratisierung kommen soll.